Woran denkst du als erstes, wenn du an deine Gemeinde denkst? Entweder an die Gemeinde hier oder an die Gemeinde, wo auch immer du herkommst. Wie sprichst du über deine Gemeinde? Innerhalb der Gemeinde und auch außerhalb. Wenn der Apostel an seine Gemeinden denkt, dann ist der erste Gedanke Dank. Der erste Gedanke ist Dank. Dankbarkeit steht in nahezu allen Briefen des Neuen Testaments an erster Stelle. Dankbarkeit gegenüber dem dreieinen Gott, der sich in seiner Güte und Treue eine weltweite Gemeinde von Gläubigen sammelt und erhält. Und diese weltweite Gemeinschaft von Menschen, die durch das Wirken des dreieinen Gottes an diesen Gott glauben und einander in Liebe zugewandt sind, diese weltweite Gemeinschaft ist mehr als Grund genug zum Danken. Und der Apostel macht es uns hier ja vor. Nachdem er in mitreißenden Worten den dreieinen Gott und sein überwältigendes Welthandeln gepriesen hat, wendet er sich dem Ergebnis von Gottes Handeln zu, eben der Kirche oder der Gemeinde. Eben deswegen, sagt er, höre ich, da mir zu Ohren gekommen sind, der bei euch vorhandene Glaube an den Herrn Jesus und die bei euch vorhandene Liebe gegen alle Heiligen, eben deswegen höre ich nicht auf, für euch zu danken, wenn ich euer gedenke in meinen Gebeten. Der ganze Epheserbrief ist im Grunde eine Liebeserklärung an die Kirche Jesu Christi. Weil der dreieine Gott die Gemeinde ins Leben gerufen hat, darum ist sie etwas Wunderbares. Die Kirche ist ein Geschöpf des Wortes Gottes und deswegen ist sie durchdrungen von der Wirksamkeit dieses einzigartigen Wortes. Und das alles lässt nur einen Schluss zu: Die Gemeinde Jesu Christi ist vor allem ein Grund zum Danken. Und wir sehen hier, der Dank, der schließt die Fürbitte nicht aus, der schließt die Fürbitte ein. Es zeichnet die neutestamentlichen Briefe aus, dass sie den Dank fast immer zum Anlass nehmen, dafür zu beten, dass der Grund des Dankes erhalten und noch erweitert wird. Die Apostel haben die Kirche nicht einfach nur gegründet und sie sich dann selbst überlassen und gesagt, ich habe meine Pflicht getan, ich kann wieder gehen. Nein, die Apostel haben diese Kirchen oder haben sich zeitlebens für diese Kirchen eingesetzt. Sie haben sich samt ihrem großen Netzwerk von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern dafür eingesetzt, dass die Gemeinden immer mehr aufblühen, dass sie gedeihen, dass sie schön werden, dass sie fruchtbar werden. Und die Gemeindebriefe des Neuen Testaments, die lesen sich über weite Strecken im Grunde so wie die Ansprache eines Trainers. Werden wir besonders in Epheser 6 noch sehen, wo es um die sogenannte Waffenrüstung Gottes geht, wo sozusagen wirklich trainiert wird, was muss ich tun, wenn und so. Ein guter Trainer, der wird ja alles dafür tun, dass die Fähigkeiten seiner Spieler erhalten und gefördert werden. Das macht eigentlich einen guten Trainer aus. Positive Verstärkung heißt sozusagen das Stichwort. Was gut ist und gut läuft, das soll gerade weil es gut ist, verstetigt, gefördert und nach Möglichkeit weiter gefördert und gesteigert werden. Natürlich, jetzt kommen gleich die Bedenkenträger und sagen, ja, aber es muss ja oft auch mal das andere, ist ja manchmal auch notwendig, man muss Fehler abstellen, man muss kontraproduktive Verhaltensweisen benennen und mal den Leuten ordentlich ins Gewissen reden. Aber ganz ehrlich, wenn wir mal die apostolischen Briefe im Neuen Testament in ihrer Gesamtheit überblicken, dann liegt das Hauptgewicht eigentlich in den allermeisten Fällen auf dieser positiven Verstärkung. Die Apostel sind nämlich Freudenboten, die Gutes verkünden. Und Paulus sagt einmal, wir sind nicht Herren über den Glauben, wir sind nicht dazu da, dass wir euch dominieren. Dominieren, Herr sein über etwas, sondern wir sind Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. 2. Korinther 1, 24. Das Evangelium als uneingeschränkt gute Botschaft sorgt dafür, dass auch der Blick auf die durch das Evangelium entstandene Gemeinde grundsätzlich dankbar und wohlwollend und hoffnungsfroh und zukunftsgewiss ist. Und so auch hier im Epheserbrief. Die Stoßrichtung ist ganz klar. An erster Stelle steht der Lobpreis des dreieinen Gottes. In seiner Allmacht und Allgüte und Allbarmherzigkeit hat er überhaupt erst die positive Ausgangslage geschaffen. Ohne ihn wären wir alle ausnahmslos verloren. Wir wären gefangen, unwiderruflich gefangen in der Finsternis, jeder und jede von uns. Aber der dreieine Gott, der hat es Licht werden lassen. Er hat uns von Ewigkeit dazu bestimmt, dass wir seine Kinder werden. Er hat uns in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt. Er hat uns mit Christus in die Himmelswelt versetzt. Und er wird dafür sorgen, dass wir auch dort bleiben, egal was hier auf Erden noch mit uns geschehen mag. Und weil das alles von Ewigkeit her gilt und von Gott her tatsächlich auch so gekommen ist, darum ist das Dasein der Gemeinde ein Anlass zum Dank gegenüber Gott. Und dabei ist es wie in einer guten Freundschaft oder auch in einer guten Ehe. Lebendige Beziehungen sind darauf angelegt und leben davon, dass sie gelebt werden. Wenn die Hochzeit als Höhepunkt der Beziehung empfunden wird, dann ist die Ehe am nächsten Tag aus. Und ihr Lieben, ich habe das schon mindestens zweimal miterlebt, dass Leute im Grunde gesagt haben, die Hochzeit haben wir hinter uns, was kann jetzt eigentlich noch kommen? Aber gute und lebenslange Beziehungen, die leben davon, dass es nach dem Anfang weitergeht und vor allem weitergeht. Also, dass die Beziehung weitergreift, dass sie tiefer geht, dass sie breiter wird, dass sie umfassender wird. Wenn ich an meine paar besten Freunde denke, dann ist in den letzten 15, 20 oder auch schon 25 Jahren stets was Neues dazugekommen. Dann ist durch geteilte Erlebnisse und geteilte Erfahrungen das Leben und die Freundschaft immer reicher geworden. Da gibt es Dinge, auf die kann man zurückblicken, wo man merkt, man hat wirklich einen Weg gemeinsam gemacht und das ist nicht irgendwie langweiliger geworden, sondern es ist irgendwie etwas, was einfach richtig toll ist. Und dass auch das Leben der Gemeinde immer reicher werde, darauf zielt genau die Fürbitte des Apostels. Er bittet nicht so, als ob die Kirche arm wäre, sondern er betet dafür, dass ihr Reichtum gemehrt werde. Neudeutsch könnte man sagen, der Apostel betet nicht defizitorientiert, sondern ressourcenorientiert. Er betet nicht so, als hätte die Gemeinde den Geist der Wahrheit, der Weisheit und der Offenbarung nicht. Denn wenn sie den nicht hätte, wie sollte sie überhaupt glauben? Wie sollte sie überhaupt lieben? Es gibt keinen Christen, der den Heiligen Geist nicht hat, sonst wäre er nicht Christ. Also, worauf zielt diese Bitte um den Geist? Der Apostel betet dafür, dass der Geist der Weisheit und der Offenbarung unsere Augen des Herzens in zunehmendem Maße immer mehr erleuchte, sodass wir nicht bloß wissen, sondern wirklich verstehen, was Gott uns in Christus geschenkt hat und in ihm weiterhin und in Ewigkeit für uns bereithält. Und es sind drei Dinge, die wir verstehen sollen. Also nicht nur wissen, so nach dem Motto, ja, wir haben ja so drei Begriffe, weiß ich, kenne ich, habe ich schon im Kindergottesdienst gehört. Nein, sondern dass wir wirklich darüber Bescheid wissen, dass wir uns damit auskennen, dass wir sie in der Tiefe ergreifen und ausloten, dass wir sie erfasst und durchdrungen haben, sodass sie uns in der Tiefe ergreifen und durchdringen und erfassen. Was sind diese drei Dinge, die hier genannt werden? Das erste, Vers 18, wir sollen verstehen, was die Hoffnung seiner Berufung ist. Das sollen wir verstehen. Wir wissen theoretisch alle, dass wir eine Hoffnung haben. Christsein bedeutet im Grunde Hoffnung haben. Aber was ist diese Hoffnung eigentlich genau? Verstehen wir das wirklich? Auf Deutsch würden wir vielleicht den Satz ein bisschen anders formulieren. Wir würden vielleicht sagen, wir sollen verstehen, zu welcher Hoffnung Gott uns berufen hat. Auf jeden Fall sollen wir eben nicht nur wissen, dass wir eine Hoffnung haben, sondern wir sollen vielmehr wissen, worin diese Hoffnung besteht und wie diese Hoffnung aussieht. Und je konkreter, desto besser. Denn je genauer wir darüber Bescheid wissen, was unsere Hoffnung ist, desto stärker und desto fester wird diese Hoffnung. Und je klarer uns unsere Hoffnung wirklich vor Augen steht, desto besser können wir auch anderen davon erzählen. Sonst müssen wir einfach sagen, ja, ich habe eine Hoffnung, und dann wirst du gefragt, ja, worauf hoffst du? Ja, ich hoffe halt. Oder ich glaube halt. Oder ich. Nur wenn uns diese Hoffnung wirklich in ihren Facetten, in ihren Konturen wirklich vor Augen steht, können wir auch unserem gemeinsamen Auftrag gerecht werden, jederzeit bereit zu sein, mit Bescheidenheit und Respekt jedem Menschen Rede und Antwort zu stehen, der von uns Rechenschaft verlangt über die Hoffnung, die uns erfüllt. So steht es in 1. Petrus 3, Vers 15. Und zu dieser Art von Christuszeugnis sind wir alle, jeder und jede einzelne von uns, unabhängig vom Alter, unabhängig von was auch immer, sind wir alle von Gott her aufgerufen. Und zwar jederzeit und an jedem Ort, an den Gott uns gestellt hat. Auf der Arbeit, im Verein, in der Nachbarschaft, wo auch immer wir mit Menschen unterwegs sind. Und diese Hoffnung, über die wir alle ohne Wenn und Aber rechenschafts- und auskunftspflichtig sind und die wir alle immer besser verstehen und begreifen und durchdringen sollen, diese Hoffnung ist etwas völlig anderes als ein vages und letztlich irgendwie unaussprechliches Gefühl. Hoffnung, du hast vorhin schon gesagt, im biblischen Sinne, ist eine tief verankerte Gewissheit. Und die Hoffnung hat, deswegen ist sie auch eine tief verankerte Gewissheit, sie hat einen konkreten und einen klar benennbaren Inhalt. Wir hoffen auf Christus, den Gekreuzigten und Auferstandenen. Das heißt, wir hoffen darauf und wir rechnen damit, dass wir genauso auferstehen werden, wie Christus auferstanden ist. Wir rechnen mit dem ewigen Leben bei Gott, weil Gott uns von Ewigkeit her zu diesem Leben berufen und bestimmt hat. Noch ein zweites sollen wir verstehen und nicht nur kennen oder wissen, sondern wirklich verstehen. Wir sollen verstehen, was der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes unter den Heiligen ist. Auch das klingt ein bisschen kompliziert. Auf Deutsch würden wir vielleicht eher sagen, wir sollen verstehen, wie reich Gott uns durch das herrliche Erbe macht, das er uns als seinen Kindern zugeeignet hat. Als Kinder Gottes, die heilig sind, weil er Gott heilig ist und uns in Christus geheiligt hat, als seine Kinder haben wir Anteil an allem, was Gott gehört und was Gott auszeichnet, an allem. Unser Gott, so können wir uns mal das vielleicht bildlich vorstellen, unser Gott ist im Grunde ein einzigartiger Tresor voller Schönheit, voller Glanz, voller Herrlichkeit. Herrlichkeit, das ist das biblische Wort, das Gottes Würde, Gottes unermesslichen Wert und seine ewige Ehre ausdrückt. Und all das teilt Gott mit uns, mit seinen Kindern. Und begreifst du, dass du als Kind Gottes unglaublich schön bist? Dass du einen unermesslich großen Wert hast? Dass du herrlich glänzend bist? Dass du Gott alles wert bist. Gott hat dir eine Würde gegeben, die niemand mit Füßen treten darf und die dir auch niemand nehmen kann. Denn als Gottes erbberechtigtes Kind bist du reich an Herrlichkeit, bist du reich an Schönheit, bist du reich an Gutem. Ein echtes Kleinod. Eine richtige Lieblingsperle, wie in dem Gleichnis, das Jesus mal erzählt von diesem Menschen, der eine wertvolle Perle sieht irgendwo in der Auslage, und dann geht er hin und verkauft alles, was er hat, um diese eine Perle zu kaufen. Und Gott hat das genau das mit jedem einzelnen von uns auch gemacht. Die Lieblingsperle. Er hat alles hingegeben, was er hatte, seinen lieben Sohn, weil er dich haben wollte, weil er dich für sich gewinnen wollte. Und deswegen gehörst du als Kind Gottes, als seine Lieblingsperle, natürlich dorthin, wo er ist, in seinen Tresor, in seine Schatzkammer. Als Kind Gottes gehörst du in Gottes Schatzkammer. Und noch ein drittes sollen wir verstehen, sollen wir in der Tiefe erfassen und davon durchdrungen sein, nämlich was die außerordentliche Größe seiner Kraft gegen uns ist, die wir glauben, entsprechend der Kraftwirkung seiner Stärke, die er hat wirksam werden lassen in Christus, als er ihn aus den Toten auferweckt und zu seiner Rechten gesetzt hat, in den himmlischen Regionen, oberhalb jeder engelhaften Macht und Gewalt und Kraft und Herrschaft und oberhalb jedes Namens, der im Gebet angerufen wird, nicht allein in dieser Weltzeit, sondern auch in der kommenden. Mit ein bisschen anderen Worten gesagt, wir sollen verstehen, welche außerordentlich große Kraft Gott uns zugute aufbietet und aufgeboten hat, als er uns zum Glauben an ihn gebracht hat. Denn dass wir an ihn, den Vater unseres Herrn Jesus Christus, glauben, das ist der erste und vorläufig auch der einzige wirklich tragfähige Beweis dafür, dass der allmächtige Gott wirklich wirksam in uns wirkt. Ohne Gottes Allmacht wäre keiner von uns zum Glauben gekommen. Das werden wir dann im zweiten Kapitel des Epheserbriefs noch sehr deutlich gesagt bekommen. Wenn ein Mensch zum Glauben kommt und wenn er sein Vertrauen ganz auf den dreieinen Gott setzt, dann ist nichts anderes geschehen als am ersten Schöpfungstag. Gott sprach, es werde Licht, und es ward Licht. Gottes Allmachtswort, sein heiliges Evangelium, das ist die einzigartige Kraft, die Tote zum Leben erweckt. Wer zum Glauben kommt, der hat ein Auferstehungswunder erlebt. Wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist an ihm oder an ihr dieselbe Kraft am Werk, die Jesus aus den Toten auferstehen ließ. Eben der Heilige Geist, der Geist Gottes, der Schöpfergeist. Mehr noch, wenn jemand zum Glauben kommt, dann ist an ihm oder an ihr dieselbe Kraft am Werk, die den Auferstandenen in die einzigartige Machtposition zur Rechten Gottes versetzt hat. Weit über allen Engelmächten und weit über allem, was sich sonst noch Gott nennt. Und dorthin hat Gott auch uns versetzt, die wir zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. So haben wir es in Epheser 1, Vers 3 schon vernommen. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeglicher geistlichen Segnung in der Himmelswelt in Christus. Die himmlische Welt, die Welt Gottes, ihr Lieben, ist unser eigentliches Zuhause. Wo Gott ist, da sind auch seine Kinder. Und wo Christus thront, da sind die, die zu ihm gehören. Und betrachtet deswegen um Gottes Willen nicht diese Welt hier und diese Wirklichkeit, die wir sehen, als die letzte Wirklichkeit. In Christus sind wir zu einer Hoffnung berufen, die über die sichtbare Wirklichkeit hinausreicht. Wir sind zum Leben berufen, und zwar zum Leben in Ewigkeit. Ich hatte vor 2 Wochen gesagt, diesen Lobpreis am Anfang des Epheserbriefs, den kann man vielleicht überschreiben mit den Worten Christus, der Inbegriff des Lebens. Christus, der Inbegriff des Lebens. Und der Dank und die Fürbitte im Anschluss daran richten jetzt den Blick auf die Gemeinde Jesu Christi. in ihrer Gesamtheit, wir als Gemeinde, wir als weltweite Gemeinde Jesu Christi, haben Anteil an der vollen Fülle Christi. Und deswegen dürfen wir auch die Gemeinde im Grunde als Inbegriff des Lebens bezeichnen. Immer abhängig von Christus natürlich. Aber die Kirche ist nichts Modriges oder Verstaubtes oder Althergebrachtes. Die Kirche ist voller Lebenskraft. Soweit sie an Christus hängt, der Quelle allen Lebens. Weil Christus der Inbegriff des Lebens, das Haupt der Gemeinde ist, darum strömt von ihm her, von diesem Haupt her, das Leben in diesen Leib hinein. Da denke ich, das Bild ist ganz deutlich und ganz eindrücklich, was Paulus hier verwendet. Christus belebt die Gemeinde. Er verkörpert sich in seiner Kirche. Und genau so ist Christus unser Leben. Er heiligt die Gemeinde, wie es Gottes Wille von Ewigkeit her war. Denn Gott hat alles unter Christi Füße getan und ihn der Kirche gegeben als Haupt über alles. Ihr, der Gemeinde, die sein Leib ist. Und jetzt wird hier was gesagt über die Gemeinde. Die Gemeinde ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Also wie denkst du über deine Gemeinde? Dass hier und auch bei denen, die jetzt nicht hier sind, dass hier die Fülle Christi da ist. Und deswegen können wir nicht Gott lieben und gleichzeitig seine Kirche verachten. Der Lobpreis des dreieinen Gottes, der schließt den Dank für seine Gemeinde ein, die er ja in Christus vor Grundlegung der Welt auserwählt hat. Und er, der Vater der Herrlichkeit, gebe uns allen erleuchtete Augen des Herzens, damit wir wirklich verstehen, in der Tiefe begreifen und durchdrungen werden davon, was für eine Hoffnung uns Gott gegeben hat, als er uns berief. Was für ein reiches und wunderbares Erbe er für uns bereithält, die wir zu seinem heiligen Volk gehören. Und mit was für einer überwältigend großen Kraft er unter uns, den Glaubenden, am Werk ist. Amen.